Wenn ihr eine Bibel habt, das habe ich lange nicht mehr erwähnt, dann seid ihr klar im Vorteil. Denn heute ist eine Bibel sehr notwendig, denn wir werden es heute ein bisschen anders machen als sonst. Der Predigttext für heute ist nur ein relativ kleiner Text, aber ich werde nicht nur über diesen Text predigen. Ich werde über einen relativ großen Text predigen, und zwar über Markus Kapitel 8, beginnend in den Versen 14 bis hin zu 33. Und natürlich werde ich das heute nicht alles schaffen. Die Predigt wird sich konzentrieren auf die Verse 14 bis 21. Aber wir brauchen diesen großen Kontext, um zu verstehen, worum es geht. Ansonsten sind das nur aneinandergereihte, zusammenhangslose Geschichten, und das sind sie nicht. Der Evangelist Markus hat uns hier ein Mosaik gezeichnet aus vielen kleinen einzelnen Steinchen. Aber wenn wir nur auf das Steinchen gucken und nicht das große Bild sehen, dann gehen wir an jedem einzelnen Steinchen und seiner Bedeutung vorbei. Deswegen, lasst mich lesen die Verse 14 bis 33 aus Markus Kapitel 8. Und die Predigt wird sich heute hauptsächlich um die Schiffsreise Jesu mit seinen Jüngern bis Verse 21 drehen. Lasst uns gemeinsam lesen. Und sie, gemeint sind die Jünger, und sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen und hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Da gebot er, Jesus, ihnen und sprach: Seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten: Ah, weil wir kein Brot haben. Als Jesus merkte, sprach er zu ihnen: Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen zu ihm: 12. Als ich aber die 7 für die 4000 brach, wie viel Körbe voll Brot habt ihr aufgehoben? Und sie sprachen: 7. Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr denn so unverständig? Und er kommt nach Bethsaida, und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach: Ich sehe die Leute, als sähe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte Jesus noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach: Du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es irgendjemand im Dorf sagen. Und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Für Johannes, den Täufer, und andere für Elia, andere aber für einen Propheten. Und er sprach zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren: Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Gottes Wort. Amen. Das Markus Kapitel 8 ist ein unglaublich wichtiges Kapitel. Markus schreibt ein Evangelium, in dem er erklären möchte, wer Jesus Christus ist. Und dieses Evangelium ist davon gekennzeichnet, dass Menschen Jesus nicht erkennen, selbst seine Jünger nicht. Die Finsternis, von der das Alte Testament spricht, das über dem Land liegt, in dem Licht ein Licht aufgeht, Jesaja Kapitel 9. Diese Finsternis, stellen wir fest, ist über der ganzen Welt. Selbst über seinen Jüngern Ich bin beim letzten Mal nicht drauf eingegangen, auf diesen Punkt bei der Speisung der 4000. Aber wenn ihr euch daran erinnern könnt, habt ihr mal auf die Jünger geachtet? Das sind die totalen Deppen vom Dienst. Die haben genau das Gleiche schon mal erlebt. Und verstehen nichts. Die verstehen immer noch nicht. Genau dasselbe passiert und sie erkennen es immer noch nicht. Es sind nicht nur die bösen Pharisäer, die Jesus nicht erkennen, Zeichen vom Himmel fordern. Diese Blindheit ist nicht nur auf den Heiden, die taub und stumm sind, wie der eine, der da geheilt wurde. Diese Blindheit ist auf allen. Gerade auf den Jüngern, die Tag und Nacht mit Jesus verbringen. Diese Dunkelheit, diese Blindheit, diese Finsternis, in die Jesus kommt, ist universell. Es ist eine Conditio Humana, ein in den Menschen hineingewobene DNA seines Sündenfalls. Und diese Geschichte, die wir hier lesen von diesem Boot, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch der Wahnsinn. Wir wundern uns, wie Jesus seine Jünger zusammenstutzt und sagt, habt ihr nicht Augen zu sehen? Habt ihr nicht Ohren zu hören? Ihr versteht nichts. Jetzt haben wir schon zwei Brotgeschichten hinter uns. Speisung von 5000, Speisung von 4000. Ich vermehre Brote links und rechts und ihr macht euch Gedanken um Brot. Versteht ihr denn nicht, wer ich bin? Sie verstehen nicht. Sie verstehen einfach nicht. Und das Thema der Blindheit, der Finsternis, die gar nicht außen ist, sondern die sich entpuppt als Finsternis im Menschen, das klammert diese ganzen Geschichten hier, denn in diesem Kapitel geht das Licht auf. Diese Jünger, die 8 Kapitel lang nichts verstehen, bei ihnen dämmert's. Petrus bekennt, du bist der Christus. Plötzlich ist da ein Verständnis, ein Lichtblick. Der große Höhepunkt, der vorläufige Höhepunkt des Markus-Evangeliums. Nicht Dämonen bekennen den Christus, ein Mensch bekennt Christus. Petrus, der oberste Jünger, endlich. Und gleich danach, die nächste Geschichte. Er erklärt, dass der Christus leiden muss. Und Petrus, der so viel verstanden hat, entpuppt sich wieder als Blinder. Nein, du bist der Christus, du darfst nicht leiden. Und Jesus sagt, Satan, weiche von mir. Seht ihr das? Und jetzt wundern wir uns, warum da so eine Geschichte von der Heilung eines Blinden drin ist, die so seltsam ist. Eine Heilung, wie wir sie nirgendwo anders sehen, eine Geschichte, die nur im Markus-Evangelium dabei ist. Wer hat dann das denn gehört, dass Jesus einen Lahmen halb gesund macht oder einen Tauben halbhörend macht? Markus bringt uns hier eine Geschichte. Soll diese einfach nur zeigen, ach ja, übrigens, Jesus heilt auch immer noch weiter? Nein. Diese Geschichte hat damit zu tun. Im Boot verstehen die Jünger nichts. Und da verstehen die Jünger etwas. Aber es ist nur etwas. Und wie erklärt Markus uns das, indem er uns diese Geschichte, diese außergewöhnliche Heilung zeigt? Eines Blinden, der sehend wird in zwei Schritten. Bei dem das Licht dämmert. Bei dem wir die Phasen sehen. Und ja, es gibt in Markus Kapitel 15 diesen Zenturion, der am Kreuz Christus sieht und sagt, das war wahrhaftig Gottes Sohn. Ein Blinder, auf den Jesus die Hände legt und er sieht sofort, aber diese Jünger sind nicht so. Diese Jünger sind nicht so. Und wenn wir das nicht verstehen, entgeht uns ein ganz großer Trost aus unserem Leben. Denn das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Ich kenne und stelle wieder fest, ich habe noch nicht erkannt, wie ich erkennen soll. Ich kenne Jesus und trotzdem erkenne ich ihn nicht. Und mein Leben ist ein fortlaufendes Abfolge von Heilungen und von Blindheit, die sich entblättert von meinen Augen und auch von deinen. Es ist ein Auftrag gleichzeitig, zu Jesus zu rennen und nicht zu sagen, ich kenne dich schon, ich bin ja schon Christ. Ich wandle ja schon mit dir, ich habe viel mit dir erlebt. Denn dann sollen sie ins Rennen sagen, ich will dich mehr kennenlernen. Ich will dich mehr kennenlernen, mehr von dir wissen. Und es ist letztens auch eine Warnung, die heißt, es gibt nur einen Heiler der Blindheit. Und das ist Jesus. Kein jahrelanges in die Gemeinde gehen, kein jahrelanges nah bei irgendwem sein, kein Theologiestudium, kein nichts. Diese Jünger kannten die Bibel. Diese Jünger haben die Bibel erlebt. Sie waren blind. Blind, blind, blind. Es ist eine Warnung, dass wir Übernatürliches erwarten müssen, Übernatürliches erbitten müssen. Herr, ich kenne alle Bibelgeschichten, aber ich verstehe dich nicht. Ich kenne die ganze Bibel und ich glaube es auch irgendwie, aber dennoch glaube ich es nicht. Dass wir uns damit nicht zufrieden geben. Jetzt habe ich die wichtigsten Punkte der Predigt schon genannt, aber es ist so wichtig und es gehört zu diesem ganzen Kontext. Zu diesem ganzen Kontext, die Jünger Jesu, bei ihnen dämmert es. Das ist es, worum es geht. Es dämmert in ihnen. Und diese Geschichte, die wir heute lesen, deswegen war es mir so wichtig, sie einzuordnen, das ist der Teil dieses großen Kontextes, der die pure Finsternis ist. Es geht hier um Finsternis, es geht um Nichterkennen. Ohren, die nicht hören, Augen, die nicht sehen, Verstand, der nicht erkennt, Herzen, die hart sind, die nichts verstehen. Es geht um Blindheit. Und es geht um zwei Arten von Blindheit. Die eine Art von Blindheit, um die es hier geht, ist das, was Jesus diesen Jüngern da sagen möchte. Er sagt ihnen, zu ihnen nämlich was auf dem Boot. Er sagt euch, hütet euch vor dem Sauerteig. Hütet euch. Bleibt fern von dem Sauerteig der Pharisäer. Bleibt fern von blinden Führern. Das sind blinde Führer, die werden euch in die Finsternis führen. Sie haben selber nichts verstanden und ihr werdet mit ihnen in die Grube fallen. Die Warnung vor blinden Führern, denn das wird mein erster Punkt sein, das müssen wir uns anschauen. Jesus kommt ja gar nicht dazu, das zu erklären, weil er plötzlich merkt, so weit sind meine Jünger noch gar nicht. Dass ich die jetzt warne davor, dass sie nicht fremden blinden Führern folgen, denn der zweite Art von Blindheit, die wir in diesem Text sehen, ist die Blindheit des menschlichen Herzens. Die Blindheit des Herzens. Wir haben blinde Führer, vor denen Jesus warnt, und blinde Herzen, die Jesus entdeckt. Blinde Führer, denen wir nicht folgen wollen, und blinde Herzen, die erstmal überhaupt erleuchtet werden müssen. Es geht um Blindheit, um Finsternis, um Unverständnis. Menschen, die Jesus nicht kennen und die noch in der Finsternis gefangen sind. Lasst uns für diesen ersten Punkt uns näher betrachten, was wollte Jesus eigentlich mit seinen Jüngern besprechen? Er musste das Thema ändern, ja? Er ist abgedreht in eine große Tirade von Fragen, aber was wollte er eigentlich mit ihnen auf dem Boot besprechen? Er wollte sie warnen vor blinden Führern. Lasst uns das als erstes betrachten, die Verse 14 bis 16, ich lese ihn nochmal. Und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatte nur ein Brot bei sich im Schiff. Da gebot er ihnen und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten, weil wir kein Brot haben. Markus erwähnt ganz am Anfang, dass die Jünger kein Brot haben. Und dann steht in Vers 15, da gebot er. Ihr dürft nicht denken, dass das bedeutet im Griechischen, dass Jesus deswegen sprach. Also er sieht, die Jünger haben kein Brot und reagierend darauf spricht er das. Nein, Markus gibt uns hier ein wichtiges Hintergrunddetail, damit wir überhaupt die Jünger verstehen, die Jesus nicht verstehen. Markus erwähnt, dass die Jünger vergessen haben, Brot mitzunehmen. Sie waren gerade drüben in Galiläa, in Dalmanuta und hatten diese Konfrontation mit den Pharisäern. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Jesus einfach gesagt hat, Leute, ab ins Boot, wir packen. Die Jünger haben vielleicht gedacht, hier ist eine Hafenstadt, wir kommen gerade aus der Wüste da drüben, wir kaufen hier Proviant ein und Jesus sagt, wir drehen um, wir fahren wieder rüber auf die andere Seite des Sees. Wir sind kurz in Israel, die Leute wollen mich nicht, wir drehen ab. Vielleicht hatten sie keine Zeit, Brot zu haben, wer weiß. Die Bibel sagt es nicht, will nicht drüber spekulieren. Aber sie haben kein Brot, außer eines. Und jetzt sitzen sie im Boot und ihr müsst euch vorstellen, plötzlich sagt Jesus was. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie kein Brot haben, sondern es hat damit zu tun, was sie gerade erlebt haben mit den Pharisäern. Das ist der Kontext von Jesus' Aussage, von Jesus' Warnung. Was sagt ihnen Jesus? Jesus sagt ihnen plötzlich aus dem Blauen, seht euch vor, habt Acht, hütet euch. Vor was? Vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und die Jünger hören Sauerteig und denken an Brot. Und sie denken an ihr Versagen, Brot mitzunehmen. Sie verstehen nicht, was Jesus meint. Sie sind blind, sie erkennen nicht, so wie die Pharisäer, so wie die Heiden, wie alle Menschen. Denn wenn die Reise Jesu im Heidenland einen Punkt gebracht hat, dann diesen, alle Menschen sitzen im gleichen Boot. Alle sind unrein, ob nun Hund oder unrein vom Herzen. Alle Menschen sind taubstumm, hören nichts von Gott, sehen nichts von Gott. Daran ändert auch nichts, dass die Jünger mit Jesus viel erlebt haben. Ihre Blindheit geht ganz, ganz tief. Aber wisst ihr, was interessant ist? Die Jünger verstehen ja nicht, was Jesus sagt, aber was verstehen sie denn? Was ist denn die erste Idee, was sie denkt, was könnte Jesus meinen mit diesem kryptischen, geheimnisvollen Befehl? Und wisst ihr, was ihre erste Idee ist? Ihre erste Idee ist, wir haben es verbockt. Wir haben es verbockt. Wir kriegen nicht mal das Einfachste von der Welt hin. Unser Rabbi rennt hier rum, streitet sich mit den Pharisäern, heilt die Menge. Der ist Tag und Nacht unterwegs und heilt die Leute. Und wir kriegen es nicht mal hin, genügend Brot einzupacken. Was sind wir für Flaschen und für Versager? Die Jünger sehen auf eine Sache, auf Mangel. Speisung der 5000, wir haben kein Brot. Speisung der 4000, wir haben kein Brot. Mangel ist ihr Thema. Wir haben nicht genug Brote, Fische, Geld, um diese Menschen zu dienen. Wir schaffen es nicht. Wir sehen keinen Ausweg. Wir kriegen es nicht hin. Ihre ganze Defizitorientierung und ihre ganze Ich-Orientierung sind Teil ihrer Blindheit. In allen Geschichten sehen wir die Jünger stets, die sagen, wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen es nicht hin. Wir haben nicht genug. Wir haben nicht genug. Wir haben nicht genug. Und Jesus sagt, das ist nicht das Thema. Es ist nicht relevant, dass du nicht genug hast. Das musst du gar nicht haben, denn ich habe genug. Ich gebe dir die Mittel in die Hand, ich gebe dir die Brote, die du brauchst, um anderen zu dienen. Dein Problem ist nicht, dass du Mangel hast, dein Problem ist, dass du zu sehr auf deinen Mangel achtest. Dass du mich nicht verstehst und sofort dran denkst, was du alles nicht schaffst und nicht kannst und vergessen hast und was du alles nicht geleistet hast. Das ist dein Problem. Du glaubst zu wenig an meine Macht und sorgst dich zu sehr um dein Versagen. Aber sie kommen davon nicht weg und diese Lektion haben sie noch nicht gelernt. Wir wollen später zu ihnen zurückkommen. Eigentlich wollen wir ja erstmal die Frage beantworten, was meint Jesus überhaupt? Warum fängt er plötzlich an, von Sauerteig zu reden und von Pharisäern und von Herodes? In der Parallelstelle in Matthäus Kapitel 16 kriegen wir einen Hinweis, was er damit meint. In Matthäus 16, Vers 12 steht, da sahen sie, die Jünger, ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Sie sollen sich hüten vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Jesus erlebt diese Sache mit den Pharisäern, fährt im Boot und es gibt eine Sache, die er seinen Jüngern mitgeben möchte und sagt, hütet euch vor falscher Theologie. Hütet euch vor falscher Theologie. Warum? Diese Pharisäer, mit denen sie zu tun gehabt hatten, waren fromm und geistig und sprachen, wir wollen Zeichen sehen. In Kapitel 7 hatten sie einen riesigen Streit um die Lehre der Pharisäer, um die Überlieferung der Alten. Da ging es um die Frage, welche Rolle spielt die Bibel? Ja, welche Rolle spielt Tradition? Ihr erinnert euch an dieses Stichwort Korban. Um Moral ging es. Um diese ganzen Dinge. Und er sagt, hütet euch vor deren Lehre. Vor diesem Sauerteig. In Lukas 12, Vers 2 fasst Jesus es so zusammen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Ihre Theologie ist Heuchelei, Schauspielerei, Gott ehren in der Form und verleugnen im Herzen und davor warnt uns Jesus. Und das war nicht nur bei den Pharisäern so. Markus erwähnt, dass Jesus auch vor dem Sauerteig des Herodes warnt. Matthäus erwähnt, dass Jesus den Sauerteig der Sadduzäer als Warnung formuliert. Wie passt das zusammen? Was hat es damit auf sich? Das muss ich kurz erklären. Wisst ihr, wer die Sadduzäer waren? Die Sadduzäer waren sowas wie die Pharisäer, nur anders. Es gab damals drei große jüdische Sekten, die Pharisäer, die Essener und die Sadduzäer. Und die Essener tauchen überhaupt nicht auf in den Evangelien. Die Sadduzäer tauchen nur ganz selten auf, aber sie sind sehr wichtig. Es gab nicht viele Sadduzäer, aber sie waren sehr einflussreich. Lukas berichtet uns in der Apostelgeschichte, dass der ganze Sanhedrin, der ganze Hohe Rat aus Sadduzäern bestand. Dass der Hohepriester aus dem Geschlecht, also aus der Partei der Sadduzäer kam. In der Apostelgeschichte 23 lesen wir, die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Interessant. Die Sadduzäer waren Juden, die gesagt haben, keine Auferstehung, kein Geist, keine Engel, übrigens auch keine Wunder, nichts Übernatürliches. Das waren Rationalisten, das waren aufgeklärte Juden. Die standen für ein aufgeklärtes Judentum. Die einzige große Auseinandersetzung zwischen den Jesus und den Sadduzäern in den Evangelien ist die Frage der Auferstehung. Die kommen zu ihm und fragen, wie ist das mit Auferstehung, wie ist das mit Heiraten und so weiter und so fort. Und Jesus legt ihr Problem offen und sagt in Markus 12, Vers 24, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt noch die Kraft Gottes. Die Sadduzäer waren aufgeklärte Juden, Rationalisten. Es gibt keine Wunder, es gibt nichts Übernatürliches, Himmel, Hölle, es gibt alles nicht. Sie wollten sich einen religiösen Anstrich geben, aber waren eigentlich Machtpolitiker. Und für sie waren Himmel und Hölle und Geist und Wunder alles Märchen. In den Tempel gingen sie trotzdem, hohe Priester stellten sie trotzdem. Und viele vermuten, dass Herodes selbst ein Sadduzäer war. Weswegen Markus ihn erwähnt. Markus hat ja berichtet, dass Herodes eine Vorliebe für Religion hatte, den Johannes gefangen genommen hat, ihn gern hörte, oft mal bei ihm war, ihm auch folgte in manchen Dingen, aber eben nicht in allem. Es wird durchaus vermutet, dass er ein Sadduzäer war und dass deswegen diese beiden Varianten überliefert sind. Aber hier kommt der wichtige Punkt. Die Sadduzäer unterschieden sich von den rigorosen, gesetzlichen Pharisäern in tausend Dingen. Aber eins hatten sie gemeinsam. Heuchelei. Heuchelei. Namensjudentum. Ritual ohne Herz. Getünchte Gräber. Außen schick und innen voll Unrat. Namensjudentum. Heuchelei. Und das ist Jesus' Warnung. Hütet euch vor dieser Lehre. Hütet euch vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Hütet euch vor deren Theologie. Denn die Theologie ist die Grundlage dieser Heuchelei. Er warnt sie nicht vor dem Verhalten oder irgendwas, er warnt sie vor der Lehre von diesen Leuten, die Gott nach außen hin dienen, aber nach innen nicht. Und es ist bemerkenswert, dass Jesus warnt und nicht eine Warnung vor Moral oder Heuchelei oder Verhalten ist, sondern vor Lehre. Er warnt seine Jünger, passt auf eure Gedankenwelt auf. Lasst euch bloß nicht auf die Gedankenwelt dieser Pharisäer ein. Er warnt sie davor, ihren Kopf zu behüten. Warum? Weil kleine Gedanken große Auswirkungen haben können. Deswegen vergleiche ich das mit Sauerteig. Sauerteig ist ein spezieller Teig für alle, die nicht Brote backen. Sauerteig ist ein spezieller Teig, von dem man ein kleines Stück abmacht und in den normalen Teig reinmischt, den normalen Brotteig. Und dann lässt man das Ganze stehen und dann nach einer gewissen Zeit hat dieser kleine Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Der ganze Teig ist sauer und man kann das Brot backen. Sauer klingt komisch, aber das schmeckt dann gut. Damit vergleicht er das, was durch diese falschen Theologien in den Kopf der Menschen kommt. Dass da eine Lüge wuchert, wie der Krebs, bis überall Metastasen sind. Wo fängt Heuchelei an? Heuchelei beginnt mit falscher Theologie. Das ist das, wovor wir uns zuerst hüten müssen. Dem Denken, naja, wenn ich bete, ob ich es da so meinen muss, Gottesdienst nimmt Gott bestimmt nicht so ernst, es kommt ja eher darauf an, wie ich so drin bin. Bibel lesen, das tue ich für meine Eltern oder für meinen Ehepartner oder für weiß nicht was. Aber dass das wirklich Gottes Wort ist, naja. Jesus warnt in diesem Kapitel seine Jünger vor blinden Menschen, vor blinden Führern und sagt, schließ dich nicht ihren Gedanken an, achte auf deinen Kopf, achte auf Wahrheit und halte dich rein. Folge nicht blinden Führern. Und ich möchte dich jetzt fragen, ist das eine Warnung, die du ernst nimmst? Hütest du dich auch vor gedanklichem Sauerteig? Oder nimmst du Jesus' Warnung gar nicht ernst und sagst, ach, mir kann das schon nicht passieren, das sind so kleine Gedanken, dass die so wachsen können wie Sau, das glaube ich nicht, da achte ich schon drauf. Denkst du, dass du resistenter bist als Jünger, die jeden Tag mit Jesus gegangen sind, ihn Tag und Nacht gesehen haben, Tag und Nacht gehört haben? Denkst du, du brauchst nicht darauf zu achten? Denn weißt du, Lehre ist bedeutsam, Gedanken haben Macht. Jeder Mensch hat Gedanken über Gott und diese Gedanken bestimmen unser Verhalten. Ein Politiker zum Beispiel, der glaubt, dass Gott existiert, wird anders auf EU-Gipfeln entscheiden als jemand, der es nicht tut. Ein Student wird zu anderen Demos gehen, wenn er glaubt, dass Gott existiert oder das Leben bei der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle beginnt. Solche Themen sind wichtig, was in unserem Kopf ist, dass unser Kopf frei von Sauerteig ist. Es ist Teil unserer Anbetung Gottes. Jesus sagte, das höchste Gebot ist auch, Gott mit unserem ganzen Gemüt, mit unserem Nous, mit unserem Denken anzubeten. Es ist Teil unserer Anbetung, Teil einer ganzheitlichen Anbetung, dass wir ihn auch mit unserem Kopf anbeten. Paulus warnt Timotheus vor Irrlehrern in Ephesus. 2. Timotheus 2, Vers 17 schreibt er, Ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, welche von der Wahrheit abgekommen sind, indem sie sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher Leute umgestürzt haben. 2 Leute, Sauerteig, stürzen etliche um mit ihrer falschen Lehre. An die Korinther schreibt Paulus, euer Rühm ist nicht fein. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ja auch ungesäuert seid. 1. Korinther 5. Über was spricht Paulus? Paulus spricht über Mitglieder der Gemeinde, die eine falsche Lehre bezüglich des Abendmahls verbreiten. Theologie. Sauerteig. Und ich hoffe, dass du ein kritischer Torhüter deiner Gedanken bist. Denn viele Menschen lassen sich völlig unreflektiert zum Beispiel vom ZDF-Heute-Journal die Welt erklären. Und Gut und Böse erklären in der Welt. Viele Menschen lassen sich von Wind jeder Lehre herumwerfen, wenn sie nur schick und hip daherkommt. Viele Christen finden es auch total tolerant und weltoffen und angesagt, ihr bisschen Christentum mit möglichst vielen falschen Religionen und Sekten so zu vermengen, dass ein bunter Mix am Ende dabei herauskommt. Je bunter, desto besser. Und so viele Christen erachten Theologie als bloßen Stolperstein ihrer Anbetung. Und dabei sagt Jesus, hütet euch davor. Denn mein Vater begehrt Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also, Jesus warnt seine Jünger vor diesen blinden Führern. Und wir sollten uns diese Warnung auch zu Herzen nehmen und überlegen, wo wir mit Dingen konfrontiert sind, die in unseren Kopf falsche Dinge pflanzen. Es können Bücher sein, das können Prediger sein, es können viele Dinge sein, das können Orte sein, an denen falsche Dinge gelehrt werden. Es kann zum Beispiel eine unreflektierte Konsum von Zeitung oder TV sein oder all diese Dinge. Und versteht mich nicht falsch, man kann von jedem etwas lernen, ob Christ oder nicht. Jesus sagt nicht, meidet sie und habt nichts mit ihnen zu tun, geht bloß nicht zu denen, evangelisiert ihr nicht mehr, sondern sagt einfach, hütet euch, passt auf, habt Acht. Seid nicht unreflektiert, seid nicht naiv. Hütet euch und lasst nicht blinde Menschen eure Führer sein. Das wollte Jesus ihnen eigentlich sagen. Das war mein erster Punkt. Die Blindheit macht Jesus Sorgen. Und er möchte seine Jünger warnen, weicht nicht vom Weg ab. Das Problem ist, sie sind noch nicht mal drauf. Sie sind noch nicht mal auf dem Weg. Er möchte seinen Jüngern sagen, weicht nicht aus dem Licht. Aber das Problem ist, sie sind noch nicht mal im Licht. Aber das ist erstmal eine Warnung, die wir im Licht sind, mitnehmen müssen. Aber dann entpuppt sich das Problem der Jünger als ein viel grundsätzlicheres, nämlich nicht blinde Führer sind ihr Problem, sondern blinde Herzen. Das ist mein zweiter Punkt, blinde Herzen. In Vers 17 beginnt Jesus mit einer Gewehrsalve von 7 Fragen, die alle einfach nur desaströs sind. Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000? Wie viele Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Und sie sprachen zu ihm, 12. Als ich aber die 7 für die 4000 brach, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sprachen 7. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständlich? Es ging vollkommen über die Köpfe der Jünger hinweg, was Jesus da in seiner Warnung ausdrücken wollte. Er warnte sie davor, Ideen nicht zu folgen, die sie in die Dunkelheit führen, aber sie selbst sind noch in der Dunkelheit gefangen. Denn ihre Blindheit geht tiefer. In diesen 7 Fragen könnte man fast denken, dass Jesus seinem Frust Luft macht. Und es ist nicht ganz unmöglich, denn wir lesen auch in der vorherigen Geschichte, dass er seufzte, als die Pharisäer ihn nach einem Zeichen vom Himmel fragen, steht da, Jesus seufzte. Und dieses Wort Seufzen ist so ein ganz tiefes Wort. Ein ganz tiefes und mächtiges Wort im Griechischen, von ganz unten. Eine tiefe Enttäuschung. Jesus war ein Mensch mit Emotionen, wie Gott ein Gott ist mit Emotionen. Und er geht zu ihnen und sagt, versteht ihr nicht, begreift ihr nicht. Ist euer Herz hart, eure Augen zu, Ohren zu und taub. Aber zwei dieser Fragen richten sich interessanterweise direkt an die Jünger. Und es sind Erinnerungsfragen. Denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000? Wie viel Körbe habt ihr aufgehoben? Erinnert euch mal bitte an diese Bibelgeschichte. Was war denn da? Wisst ihr noch, was da passiert ist? Und bei den 4000, wie war es denn da? Jesus' 7 Fragen offenbaren zweierlei über die Blindheit der Jünger. Erstens, ihre Blindheit ist Teil ihres gefallenen Wesens. Sie sind nicht blind geworden. Sie waren blind geboren, weil sie Adams Kinder sind. Jesus sagt, habt ihr noch ein verhärtetes Herz? Dieses Wort noch heißt, das war ihr Originalzustand. Die sind nicht da reingeplumpst, sondern sie waren da schon immer drin. 1. Korinther 2, 14, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Taub. Und Jesus betont gegenüber Nikodemus, Johannes 3, Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ein Mensch ist von Natur aus blind und taub. Das Zweite, was wir lernen über diesen Zustand ihrer Blindheit, der Herzensblindheit, könnte man sagen, ist, Bibelgeschichten helfen nichts. Diese Jünger kannten mehr Bibelgeschichten als du und ich. Und diese Jünger haben diese Bibelgeschichten erlebt. Schön, wenn wir eine gute Kinderbibel haben oder einen guten Bibelfilm, der uns diese Dinge zeigt, dass sie uns wirklich vor Augen gemalt werden. Die haben das erlebt. Die waren dabei. Die waren Schauspieler in diesem Schauspiel. Sie kennen die Fakten besser als irgendjemand sonst. Aber diese Fakten haben keine Auswirkungen auf das, was hier drinnen in ihrem Herzen passiert. Schaut, Jesus fragt sie über die Details dieser Wunder und sie wissen es ja. Sie kennen es ja. Sie glauben es ja, dass sie diese Dinge aufgehoben haben. Sie glauben ja, dass das da passiert ist. Aber sie glauben es dennoch nicht. Sie sind Menschen, die ganz viel von Jesus und Gott wissen, aber dieses Wissen hat keine Auswirkung auf ihr Leben. Sie wissen, dass Jesus Brot vermehren kann, aber das hat keine Auswirkung auf ihre Sorgen um Brot. Versteht ihr das? Sie stimmen den Fakten über ihn vollkommen zu. Aber sie vertrauen diesen Fakten kein bisschen. Die Reformatoren hatten für diese Art von Glauben einen Namen und den möchte ich euch beibringen. Er heißt Assensus. Assensus. Merkt euch dieses Wort, Assensus. Ein Assensus-Glaube ist ein Glaube, der alle Fakten kennt und ihnen zustimmt. Der sagt, ja, die Bibel stimmt, diese Dinge sind passiert, Jesus kann das tun, Wunder passieren, Auferstehung, Himmel, Hölle, alles stimmt. Aber die Reformatoren sagten, das ist nicht rettender Glaube. Rettenden Glauben gaben sie den Namen Fiducia. Fiducia heißt Vertrauen. Fiducia-Glaube kennt die Fakten und vertraut ihnen. Assensus-Glaube kennt den Stuhl, kann ihn berechnen, statisch, kann ihn erklären, chemisch, wie er zusammengesetzt ist. Aber Assensus-Glauben setzt sich nicht drauf. Fiducia-Glauben lässt sich plumpsen fallen auf diesen Stuhl. Das ist der Unterschied. Der Unterschied zwischen Assensus und Fiducia ist nicht, dass der eine Gott leugnet oder missversteht. Nein, beide liegen vollkommen richtig. Der Unterschied ist, der Fiducia-Glaube hat Auswirkungen hier drin in dem Herzen. Über was sorge ich mich? Über was denke ich nach? Was freut mich? Was beunruhigt mich? Was beschäftigt mich? Und was tröstet mich und was motiviert mich in meinem Leben? Was sorgte die Jünger? Brotmangel. Ihre Sorgen sind Zeugnis ihres Assensus-Glaubens, der kein rettender Glaube ist. Denn Jesus würde sie nicht so zurechtweisen. Sie sind mitten noch in der Finsternis gefangen, wie dieser blinde Mann im nächsten Beispiel. Sie sind noch blind und Jesus muss erst noch kommen, dass sie zumindest Gott wie einen wandelnden Baum sehen, erkennen, er ist der Christus. Sie verstehen noch nicht, dass er leiden muss, aber sie müssen erst noch ihre Augen aufgetan werden. Und Jesus will Fiducia, den Glauben, der sagt, ich weiß, dass Jesus Brot vermehren kann und deswegen mache ich mir keine Sorgen mehr. Meine Ängste, meine Sorgen Meine Freuden sind beeinflusst davon. Weil ich weiß, dass Jesus mir alles gibt, was ich brauche. Deswegen schaue ich nicht mehr auf mein eigenes Versagen, sondern auf ihn, der mir alles darreicht. Das ist Glauben, der sagt, ich weiß, dass ich bedingungslos geliebt bin. Dass er mich erwählt hat, mich berufen hat. Und deswegen freue ich mich, egal wie mein Leben aussieht. Fiducia heißt, Bibelgeschichten kennen und innerlich bewegt sein, zu sorgen, zu hoffen, zu freuen, zu ängsten, vom Glauben her gedacht. Und ich möchte dich fragen, ist das bei dir der Fall? Ist das bei dir der Fall? Dass dein Wissen, dass das stimmt, was hier drinne steht, das hier drin beeinflusst deine Freuden und deinen Frust. Die Jünger zum Beispiel waren so furchtsam. Guck mal, sie besprachen sich untereinander, steht da. Sie besprachen sich untereinander. Jesus merkte das dann irgendwann, aber sie haben sich getraut, mit ihm zu sprechen. Die waren so furchtsam. Wahrscheinlich, weil sie nicht wussten, was meint er jetzt, ich verstehe ihn nicht. Und das, wir haben das Brot vergessen. So viele Dinge. Vielleicht, weil sie sich schämten. Vielleicht, weil sie der kleinste aller Pflichten versagt hatten, Brot mitzunehmen. Aber ihre Furcht, ihre Sorgen sind noch nicht reformiert. Nicht reformiert. Was sie erlebt haben an Bibelgeschichten und was sie hier drin vorfinden, das passt noch nicht zusammen. Sie brauchen noch jemand, der sie ihnen die Augen öffnet. Jesus, der Brotvermehrer, hat noch keine Auswirkung auf ihr Brotleben. Und damit gehen sie an dem vorbei, was Jesus ihnen sagen möchte. Sie sind nicht mal offen zu hören, was er ihnen sagen will. Seine Predigt geht an ihnen vorbei, weil sie ständig nur denken, Brot, 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 Brot. Was sagt er jetzt? Was sagt er jetzt? Was sagt er jetzt? Geht's um mich? Habe ich wieder irgendwie was nicht hingekriegt? Und schaut mal, er tadelt sie nicht, weil sie irgendwas vergessen hätten. Er tadelt sie nicht, weil sie irgendwas nicht haben, sondern er tadelt sie, weil sie einfach nicht verstehen. Weil sie nicht verstehen, dass er Gott ist, er Brotgeber ist, er Tote auferweckt, er Lahme geheilt hat, dass er alles getan hat, die ganze Zeit, und ihre Rolle einfach nur war, offene Hände zu Jesus zu bringen und sich füllen zu lassen. Siehst du, das passiert beim Ascensus-Glauben. Ich weiß, wer Gott ist und dass er mächtig ist und mich liebt, aber meine Sorgen, meine Freuden sind davon nicht berührt. Und lieber Freund, der du Christus kennst, ich spreche zu euch Christen, du magst Christus kennen, aber kennst du ihn so? Kennt dein Herz ihn so? Oder nur wie die Jünger? Sind diese Wahrheiten über Gott und die Welt dir ins Herz gerutscht? Oder bloße Theologie? Deine Ängste und deine Freuden, deine Hoffnung, bedenke, wie ein Leben aussieht, das wirklich glaubt, vom Evangelium her gedacht, Gott ist bei mir, Gott ist für mich, Gott ist da und er ist in meinem Leben jeden Tag, er ist souverän über alles, er hat alle Dinge in seiner Hand. Er hat mich erwählt, nicht weil ich so toll bin, sondern weil er so liebevoll ist. Das ist ein Leben, das von Freude gekennzeichnet ist. Hey, und da gehen Dinge drunter und drüber, aber das ist ein Leben, das sich freut an diesem Gott. Da muss uns doch das Herz im Leibe hüpfen. Der reichste, mächtigste, liebevollste Person des Universums ist für mich und liebt mich bedingungslos. Ich kann es nicht versauen. Keine Sünde kann es versauen, kein schlechter Tag kann es versauen. Ich kann nicht versagen und ich kann nichts kaputt machen. Da kann ich mich doch nicht mehr so sorgen über Geld und Politik und Finanzkrisen und Job und Beziehungen und alles Mögliche. Und alles ist real, alles ist Leid, das geht nicht weg, das ist mir schon klar. Aber das alles muss doch verblassen vor dieser ungeheuren Erkenntnis. Deswegen lasst uns die Bibel so lesen. Wir, die wir Erlöste sind, die der Schar dieser Gläubigen anhängen. Viele Christen lesen die Bibel und lesen immer nur von diesem herrlichen Gott und von diesem tollen Elia und von diesem tollen David und von diesem tollen Paulus und was auch immer und fühlen sich einfach nur verdammt. Weil sie sagen, ich bin nicht so. Ich bin nicht so toll wie dieser Gott, ich bin nicht so toll wie dieser Paulus. Ich bin einfach nur ein kleiner Versager. Aber das ist nicht der Punkt. Es ist nicht der Punkt. Evangeliumszentriert denken heißt, diese Dinge lesen und sagen, wow, was dieser Gott geschafft hat in diesem Leben, von diesem Saulus, den er zum Paulus gemacht hat. Wie herrlich dieser Gott ist und wie mächtig, und dieser Gott ist auf meiner Seite. Lasst uns darum ringen, Gott so zu verstehen. Wirklich, wirklich, wirklich zu verstehen. Und das heißt auch ringen mit ihm im Gebet. Und ringen und sagen, Gott, leg deine Hand auf mich. Bitte heile mich, mach meine Augen gesund. Wir werden das nächste Mal über diese Heilung des Blinden sprechen, aber so viel muss euch jetzt klar sein. Wir müssen als Christen den Anspruch haben, Gott, ich will mehr von dir erkennen. Und das muss Teil unseres Gebetes sein. Nimm meine Blindheit und lege deine Hände auf mich. Spuck mich an, wenn es sein muss, aber heile meine Blindheit. Aber auch für dich, der du Gott nicht kennst, ist das eine wichtige Geschichte. Wenn du sagst, ich bin noch blind und ich erkenne nicht. Ich bin so wie diese Jünger, ich kenne die ganzen Bibelgeschichten, ich glaube das auch alles irgendwie, aber ich merke, ich bin ganz ehrlich, glauben kann ich nicht. Glauben kann ich nicht. Diese Story, diese Geschichte hier ist eine Hoffnungsgeschichte, dass du nicht verdammt bist und dumm. Aber dass es einen und nur einen Weg geht zu sehen. Und dieser Weg ist, dass entweder du am Straßenrand sitzt und schreist zu Gott, Sohn Davids, erbarme dich meiner und nimm meine Blindheit. Wie die syrophönizische Frau, immer schreien und schreien und schreien, bis er sich zu dir wendet. Oder dass es Menschen gibt, die dich zu ihm bringen, wie diesen blinden Mann, der nicht selber zu Jesus kam. Immer wieder dich im Gebet bringen und sagen, Gott, nimm ihre Blindheit. Sei bloß nicht zufrieden mit deinem bisschen Bibelwissen. Denk bloß nicht, du kennst Gott genug, dass irgendwie daraus Errettung entspringen könnte. Wenn du ihm nicht vertraust, dann gibt es keine Rettung. Glaube heißt Vertrauen. Fiducia. Deswegen bete um Erleuchtung. Lass das wirklich dein Gebet sein. Und betest du darum? Wisst ihr, der erste Schritt zur Erkenntnis von echter Blindheit, der erste Schritt zur Heilung von Blindheit ist, dass man erkennt, dass man selber blind ist. Und wenn du das erkannt hast, wenn du merkst, ja, ich bin so blind wie die Jünger, dann bist du schon einen riesigen Schritt vorwärts gegangen. Aber jetzt renn zu Jesus und bitte ihm und sag, leg deine Hände auf meine Augen und mach mich sehend, damit ich dir glauben kann. Keine Menschen, keine Argumente und keine Gefühle werden dich heilen. Nur Jesus. Und dazu ist er auch gekommen. Wenn Politiker antreten, wie zum Beispiel Barack Obama, als er Präsident geworden ist, dann gibt es meistens so Reden ganz am Anfang ihrer Präsidentschaft. Erste öffentliche Auftritte, wo der Politiker darlegt, was sein Regierungsprogramm sein wird. Wisst ihr, was Jesus' erste große programmatische Rede war? Wo er auftrat und gesagt hat, hier ist mein Regierungsprogramm. Es war in der Synagoge von Nazareth. Dort saß er an einem Sabbattag und stand auf und nahm sich die Schriftrolle, um vorzulesen. Und er las sein Regierungsprogramm. Hier kommt mein Regierungsprogramm als König der Welt. Hör diese gute Botschaft. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, und Zerschlagene in Freiheit zu versetzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Und er fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Dieser bin ich. Was für eine gute Botschaft für jeden, der erkennt, dass er blind ist und Heilung braucht. So lasst uns zu ihm fliehen und bitten um erleuchtete Augen. Amen. Lass uns Zeit nehmen, um unsere Gedanken, die wir in der Predigt gehabt haben, zu Gott im Gebet zu senden. Lasst uns jeder einzeln beten.